Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Medizingeflüster, der Podcast, wo wir euch medizinische Themen in einer allgemein verständlichen Sprache erklären. Heute hat Robert ein Thema vorbereitet. Ich habe beim letzten Mal etwas zum Thema Frühsommer-Meningoenzephalitis oder FSME erzählt. Und da wurde ja schon das Thema Lumbalpunktion, wie auch das ein oder andere Mal zuvor, geschnitten. Und ich habe so ein bisschen schon rausgehört, dass Robert heute dieses Thema etwas mir und euch natürlich vor allem näher bringen möchte.
Na gut, also dir näher bringen, es wird schwierig, aber zumindest, also du kannst mich dann jedenfalls ergänzen. Also ich habe das tatsächlich sehr allgemein gehalten. Ich wollte noch mal einen zweiten Teil machen, wahrscheinlich dann halt eben in 4 Wochen, wo ich dann so einzelne Erkrankungsbilder im Nervenwasser auch noch mal erkläre, dass man, also so die großen, sowas wie Multiple Sklerose oder Borreliose, wie das dann so ungefähr ausschauen kann im Nervenwasser. Wobei Borreliose wahrscheinlich erstmal ein eigenes Thema darstellen sollte. Das ist ja sehr umstritten, das Thema, und mit Sicherheit nicht einfach in so einem Nebensatz abzuhandeln. Aber wie ihr hört, ist heute wahrscheinlich wieder bessere Tonqualität als beim letzten Mal. Wir nehmen wieder in unserem üblichen Setup jeder jeweils von zu Hause auf. Und ich wollte einmal am Anfang des Podcasts sagen, dass wir uns sehr freuen über die doch jetzt immer wieder auftretenden Zuschriften von euch, so dass euch das weiterhilft, was wir getan haben. Und wir freuen uns auch sehr über die Kommentare, die man zum Beispiel bei Apple Podcasts hinterlassen kann. Die helfen uns dann einfach auch so ein bisschen sichtbar zu sein und Reichweite zu generieren. Und da das sonst am Ende meistens wahrscheinlich untergeht, weil ihr dann eingeschlafen seid, ich habe ja mitbekommen, viele hören das auch zum Schlafen, oder auf dem Weg zur Arbeit. Jedenfalls würden wir uns freuen, wenn es euch gefallen hat, da ein entsprechender Kommentar zurückbleiben könnte. Genau, wie du das gesagt hast, Pascal, heute geht es um die diagnostische Liquorpunktion, also die Nervenwasserpunktion, auch Liquor eben genannt. Und warum sage ich diagnostisch? Es gibt auch andere Gründe, warum man das punktiert, das Nervenwasser, zum Beispiel in der Anästhesie oder in der Schmerztherapie, um eben Medikamente zu geben. Das machen wir als Neurologen aber nicht. Wir punktieren den Nervenwasserraum, weil wir eine Diagnose erhärten möchten oder einen Verdacht erhärten möchten. Ich muss aber vorweg ganz klar sagen, dieser Podcast, also diese Folge soll einfach ergänzend sein zu zum Beispiel einer Aufklärung, kann aber die nicht ersetzen. Also euer Arzt muss euch immer selber nochmal alle Risiken erklären und die Gründe, warum eine Nervenwasserpunktion durchgeführt wird. Was versteht man unter einer Nervenwasserpunktion? Es geht dabei um die Gewinnung eben von Nervenwasser durch die Punktion des Nervenwasserraums, der auch Subarachnoidalraum genannt wird in der Medizin. Und der wird eben von Teilen der Hirnhäute gebildet. Wie so ein Sack, in dem das Nervensystem schwimmt, diese Hirnhäute, können wir da nicht anders reingucken, als den eben anzupunktieren und zu schauen, wie da gewisse Parameter drin vorkommen. Und ich habe mal so ein bisschen die Leitlinie jetzt tatsächlich durchgelesen, was mir mal ganz gut getan hat, weil vieles, was man so mitkriegt von Oberärzten, was die Indikation angeht, also die Gründe, warum man etwas macht, das ist plausibel gewesen, aber jetzt das mal alles schwarz auf weiß, und das ist ja dann auch bindend für die Ärzte oder beziehungsweise schafft eine Rechtssicherheit. Das mal selber gelesen zu haben, hat mit Sicherheit nicht geschadet. Und zugegebenermaßen, ich habe jetzt zum ersten Mal reingeschaut. Hattest du schon mal reingeschaut in die Leitlinie, Pascal?
Zum Thema Lumbalpunktion?
Ja.
Ganz ehrlich, noch nie.
Ja, man muss so viel lesen tatsächlich, damit man auf dem neuesten Stand bleibt. Und jetzt habe ich mich aber sehr gefreut, in dem Rahmen nochmal die Möglichkeit zu haben.
Dann bin ich ja gespannt, dass du mir jetzt hoffentlich die neuesten Neuigkeiten dazu berichten wirst.
Genau, also es geht jetzt erstmal um die Indikation sozusagen. Wann wird eine Nervenwasserpunktion durchgeführt? Und die Indikation bedeutet nichts anderes als rechtfertigende Gründe für diese LP, also Lumbalpunktion, kürze ich das auch vielleicht manchmal ab. Deshalb einmal hier eingeführt, diese Abkürzung. Und das ist eben die einzige Maßnahme zum Nachweis von Entzündungen im Nervenwasserraum. und damit Entzündung des zentralen Nervenwassersystems. Natürlich kann man bildgebend mit einem MRT Hinweise darauf erhärten, aber was da genau los ist, kann man eben nur über die Nervenwasserpunktion feststellen. Denn wir haben etwas, das haben wir auch schon häufiger erwähnt, was sich die Blut-Hirn-Schranke nimmt. Das heißt, einige Eiweiße, auch Proteine genannt, die im Nervenwasser eben vorliegen, sind im Blut eben nicht nachweisbar oder sehr gering nachweisbar. Man entwickelt aktuell diagnostische Tests, mit denen man auch diese Spuren im Blut anfangen kann nachzuweisen, aber da sind wir noch weit von entfernt und dann wird das auch immer noch nicht für alles vorliegen und einige Parameter kann man dann trotzdem nicht machen. Also die Nervenwasserpunktion ist sehr wichtig und die einzige Alternative letztendlich, um eine Nervenentzündung im zentralen Nervensystem festzustellen, wäre eine Hirnbiopsie. Und ich glaube, das leuchtet jedem ein, wenn ich gleich die Risiken erzähle, wenn man da das Gehirn anpunktieren muss, dass das deutlich riskanter ist. Also die Diagnosen, die wir da versuchen herauszufinden, sind zum Beispiel Hirnhautentzündungen wie eine Meningitis, also die Entzündung eben dieser Hirnhäute, eine direkte Entzündung des Gehirns, die sogenannte Enzephalitis. Und wir haben ja auch die bei der FSME hat Pascal euch beim letzten Mal die Meningoenzephalitis zum Beispiel erzählt. Das ist eben, wenn beides entzündet ist, also Hirnhäute und das Gehirn. Das sind aber unterschiedliche Diagnosen. Also die Meningitis macht Kopfschmerzen, die Enzephalitis, die Gehirnentzündung, macht kognitive Ausfälle wie Konzentrationsstörungen, Wesensänderungen und so weiter. Das geht jetzt zu weit ins Spezielle. Wir können Rückenmarksentzündungen, also die Myelitis, nachweisen, Spinalwurzelentzündungen, die Radikulitis, also wenn eine Wurzel nicht durch einen Bandscheibenvorfall kaputt geht, sondern eben durch eine Entzündung, dann können wir das an dieser Stelle nachweisen. Und aber auch Nervenkabelerkrankungen im Allgemeinen, wie eben eine Polyneuropathie, eine Polyneuritis, können wir halt eben hier feststellen. Wir können teilweise eine Unterscheidung zwischen akuten und chronischen Entzündungen im Nervenwasser durchführen. Wie das so ein bisschen zu werten ist, werde ich vielleicht in dieser zweiten Folge einmal so oberflächlich drauf eingehen. Und wo das inzwischen eine große Rolle spielt, die Nervenwasserpunktion, und ehrlicherweise zu Beginn meiner Ausbildung noch nicht so die Rolle gespielt hat. Pascal, hast du da so eine Idee, wo, ich weiß jetzt gar nicht, so in der Psychiatrie, auf der gerontopsychiatrischen Station macht man es deswegen auch inzwischen häufig, die Lumbalpunktion, was ja mit Sicherheit früher nicht der Fall war.
Meinst du jetzt zur Alzheimer-Diagnostik? Genau, oder?
Sehr gut. Also nicht nur Alzheimer, sondern generell Demenzdiagnostik, die, den Zerfall von Nervenzellen, um den dort festzustellen. Wir können die Zellen im Nervenwasser uns eben anschauen, also gucken, sind die bösartig, also maligne im Nervenwasser. Und das kann man andersweitig nicht nachweisen. Und der Pascal hatte euch ja auch mal eine Folge zur Subarachnoidalblutung, also zu der Blutung in diesen Nervenwasserraum gemacht. Und da können wir halt eben teilweise ganz milde Befunde haben, die man im CT einfach nicht sehen kann. Und dann kann eben die Nervenwasserpunktion ergänzend sinnvoll sein, um ganz geringe Spuren von Blut oder Blutabbauprodukten im Nervenwasser nachzuweisen. Ich selber habe zugegebenermaßen noch keinen Patienten gehabt, den ich bei Kopfschmerzen Nervenwasser punktiert habe und dann eine SAB gefunden habe, also diese Blutung, ohne dass das CT vorher auffällig gewesen ist. Hattest du das, Pascal, mal?
Naja, so jein, würde ich sagen. Das ist dann oft ein bisschen schwierig gewesen, das wirklich zu interpretieren. Ich kann mich an eine Patientin erinnern, da war das so, dass wir bei der Lumbalpunktion höchstwahrscheinlich, aber das werden wir jetzt im Nachhinein niemals so richtig beweisen können, wahrscheinlich so ein kleines Blutgefäß mit erwischt haben. Das war jetzt überhaupt nicht schlimm, das wird dieser Patientin nicht geschadet haben. Das Einzige, was natürlich blöd daran war, da war halt überall in dem Nervenwasser so eine leichte Spur Blut mit drinne. Und das hat man auch nicht verbessern können, indem man die Nadel irgendwie anders platziert hat oder indem man sozusagen einfach ein bisschen mehr Liquo abgelassen hat. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, dass wir da so ein bisschen vor einem diagnostischen Problem standen. Und ja, letztlich haben wir dann das aber so mit der Patientin vereinbart, dass wir sie nochmal wieder punktieren nach einer gewissen Zeit. Und siehe da, man hat kein Blut gesehen bei der zweiten Punktion und das Nervenwasser war auch völlig klar. Und das ist, das wirst du sicherlich vielleicht in Folge 2 dann nochmal dazu erklären, das ist ganz untypisch bei einer Blutung, dass es dann so aussieht. Weil durch diese Blutabbauprodukte würde man erwarten, dass es schon irgendwie meistens so gelblich verfärbt ist. und dass auch der Anteil von Protein und so weiter deutlich erhöht ist. Und das haben wir alles nicht gehabt und dann haben wir gesagt, okay, dann war es sehr wahrscheinlich nur eine Beimischung von irgendeinem Blutgefäß.
Genau. Also die sogenannte Drei-Gläser-Probe, die du gerade beschrieben hast, war positiv. Das heißt, mehrere Liquorröhrchen dann hintereinander ablassen. Normalerweise, wenn man ein Gefäß ansticht oder irgendwas, dann würde mit der zunehmenden Blutgerinnung in diesem kleinen Gefäß, was man da angepikst hat, das erste Röhrchen sehr blutig sein. Und man nimmt dann normalerweise 3 bis 6 Röhrchen ab. Und dann wird immer weniger Blut drin sein nach hinten. Und das wäre mit einer Blutverteilung im Nervenwasser nicht vereinbar. Da wären alle Gläser gleichmäßig rot gefärbt. Und das war ja bei euch das Problem und dann das diagnostische Dilemma quasi, ne?
Genau, ganz genau.
Ja. Also neben dem, eben wie wir jetzt besprochen haben, Nachweis von Blut und dessen Abbauprodukten, kann man auch noch eine therapeutische Lumbalpunktion machen in der Neurologie. Das heißt, dass wir entlastungspunktieren. Also wir lassen dann größere Mengen Nervenwasser ab. Es gibt nämlich 2 Erkrankungen, die wir, glaube ich, noch nicht behandelt haben, Pascal. Den Normaldruckhydrocephalus und die idiopathische intrakranielle Hypertension. Letztere ist eine Erkrankung junger, meist übergewichtiger Frauen mit Kopfschmerzen und die erstere eine Erkrankung älterer, meistens Herren. Haben wir aber beides nicht gehabt, oder? Bisher?
Bisher haben wir darüber noch nicht gesprochen, aber das, finde ich, müssen wir auch unbedingt mal tun.
Ja, sind nämlich beides häufige Erkrankungen und besonders der NPH häufig übersehen und dann zu spät therapiert. Also sehr gut, dass wir das jetzt mal angeschnitten haben. Es gibt eine Studie aus den USA, die mal so einfach geschaut hat, wie häufig sind Nervenwasserpunktionen und ja, was sind so Indikationen und also so allgemeine epidemiologische Daten erhoben hat. Und bei 1000 Krankenhausaufenthalten erfolgen etwa 2,7 Nervenwasserpunktionen. Also ist es jetzt keine häufige, aber auch mit Sicherheit keine seltene Behandlung. Gerade wenn man überlegt, dass die neurologischen Abteilungen meistens etwas kleiner sind, weil die Patienten auch nicht so lange in der Neurologie liegen, ist das doch schon gar nicht so wenig, 2,7 Patienten auf 1000, beziehungsweise auf 1000 Krankenfälle. Und ich muss auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung wird fast jeder Patient in der neurologischen Behandlung eigentlich liquorpunktiert. Das hat auch deutlich zugenommen, weil man einfach viel mehr nachweisen kann inzwischen im Nervenwasser und sich sonst so einen ganzen diagnostischen Zweig abbricht. Aber dazu komme ich gleich nochmal in diesem kleinen Aufklärungsteil, den ich doch eingebaut habe, der aber wie gesagt eben eine echte Aufklärung nicht ersetzt. 1/3 der Patienten bleiben nach der Nervenwasserpunktion ambulant. Das heißt, 30% konnte man die Diagnose ausschließen. 2/3 auf der anderen Seite verbleiben stationär. Das heißt, die Indikationsstellung für eine Nervenwasserpunktion ist in den meisten Fällen richtig. Und in den paar Fällen, wo es nicht richtig war, führt es dann dazu, dass man wieder aus dem Krankenhaus raus kann. Also nicht unnötig lange in Behandlung bleibt. Und bei Kindern, also Menschen unter 18 Jahren, ist Fieber die häufigste Ursache für die Nervenwasserpunktion. Und bei Erwachsenen dann nicht mehr das Fieber, sondern eben Kopfschmerzen, die dann dazu führen, dass eine Nervenwasserpunktion vorgenommen wird. Wenn ich jetzt gesagt habe, was sind die Indikationen, also was sind Gründe, dann gibt es ja auch Gegengründe, also Kontraindikationen. Wann darf man also nicht punktieren? Und da ist natürlich der erhöhte Hirndruck zu nennen. Also wenn wir einen Ballon, einen prall gefüllten, anpieksen und da drin auch festes Gewebe ist, dann drückt sich da durch dieses Löchlein im schlimmsten Fall alles so durch nach dem Motto. Und wir haben das große Problem in der Medizin, dass das Gehirn oben im Schädel halt eben schwimmt und unten nur ein winziges Löchlein ist sozusagen. Also sagen wir mal, vielleicht so 5-Mark-Stück, wer es von früher noch kennt, groß oder wie so ein Keks, so ein kleiner groß. Und wenn man dann unten den Druck wegnimmt und der Druck von oben durch dieses Loch durchdrückt, kann es halt eben zur Einklemmung kommen. Deshalb ist bei eigentlich allen Patienten sinnvoll, ein MRT oder zumindest ein CT vor der Punktion zu machen. Das ist besonders dann notwendig, wenn es auch zu neurologischen Ausfällen kommt, also wenn der Patient neurologische Beschwerden hat, und das haben die ja in den häufigsten Fällen, muss man sagen, außer es sind wirklich ganz isolierte Kopfschmerzen. Ein erstmaliger Krampfanfall empfiehlt sich da zu machen. Warum? Weil zum Beispiel auch ein Hirntumor dahinter stehen kann oder eine Schwellung in irgendwelchen Hirnbereichen, und das, wie gesagt, halt eben beides ja Gründe für erhöhte Druckverhältnisse im oberen Teil des Gehirns sind. Eine Vigilanzstörung, also wenn die Patienten Richtung Koma gehen, ist immer problematisch, und immunsupprimierte Patienten. Also wenn jemand irgendwelche Medikamente einnimmt, das war mir zum Beispiel so auch nicht bewusst, die das Nervensystem kompromittieren sollte, vorher leitliniengerecht eine Bildgebung des Gehirns erfolgen. Und da zählt zum Beispiel auch Rituximab und sowas dazu. War dir das klar, Pascal? Mir nicht so ganz.
Nee, das war mir auch überhaupt nicht klar. Also da hätte ich jetzt völlig unbedarft reingestochen.
Also hätten wir auch tatsächlich wahrscheinlich schon häufiger gemacht, aber theoretisch, also von der Theorie her, weicht man an dieser Stelle von der Leitlinie ab. Gut, dann haben wir jetzt diesen Block mit erhöhtem Hirndruck sozusagen einmal durchgearbeitet. Als nächstes ist eine Blutungsneigung natürlich problematisch. Das heißt, wenn die weißen Blutplättchen unter gewisse Werte fallen, ist es problematisch. Nach der Leitlinie darf man unter 50.000 Thrombozyten noch punktieren, sollte aber eine gute Begründung liefern, wenn es nicht gut geht unter der Punktion. Unter 10.000 ist eine absolute Kontraindikation gegeben, also da ist es verboten, das zu machen. Gegebenenfalls könnte man auch Thrombozyten halt eben substituieren, das heißt eine Infusion mit Thrombozyten geben. Das ist aber nicht so einfach, wie sich das anhört. Und zwischen 10.000 bis 50.000 Thrombozyten muss man die Patienten darüber aufklären, dass eine erhöhte Komplikationsrate vorliegen kann. Gut, dann so Sachen wie zum Beispiel INR-Abweichungen bei Makumareinnahme, APTT, das lasse ich jetzt mal alles weg, ne? Aber das ist ja, also wenn man Medikamente einnimmt oder irgendeine Erkrankung hat, die die Blutgerinnung messbar verändert, ist das natürlich ein Problem. Und wo ich jetzt gerade auch schon mit Makoma, eins der ersten Medikamente, beziehungsweise Fenproconazol ist es ja eigentlich, ne, angesprochen habe, wird halt eben empfohlen, hier eher dann zu bridgen, also vorübergehend Heparin zu geben, weil man das antagonisieren kann mit einem Medikament. Und was ich auch bisher nicht kannte, ist tatsächlich, dass es für diese neuen oralen Antikoagulantien gar keinen so richtig klaren Zeitraum gibt, wo man punktieren darf. Ich habe das tatsächlich meistens sehr pragmatisch gehalten, dass ich bei den Medikamenten außer Dabigatran, muss ich vorwegschicken, schon mal 24 Stunden gewartet habe. Die Leitlinie empfiehlt allerdings 2 bis 3 Tage Pause, wenn es elektiv ist. Also bei geplanten Nervenwasserpunktionen sollte nicht vor 48 Stunden punktiert werden, am besten 72 Stunden gewartet werden. Wenn eine bedrohende Notfallpunktion notwendig ist, darf man sogar unter den Medikamenten punktieren.
Das war mir auch nicht bewusst. Das würde ich gerade sagen. Frage nämlich an dich, ist das bei dir schon mal vorgekommen? Also jetzt natürlich nicht absichtlich, aber aus irgendeinem Grund, dass du punktiert hast oder mitbekommen hast, dass jemand punktiert hat und eine orale Antikoagulation vorgelegen hat, also eine Blutverdünnung?
Also Gott sei Dank bisher nicht. Ich habe zwar einige Kollegen ja mitbekommen, du wahrscheinlich ja dann auch dieselben teilweise, wo das mal aus Versehen passiert ist, so im Eifer des Gefechts und mit dem Stress, den man da hat, übersieht man mal ein Medikament, wobei das natürlich wirklich nur die Ausnahmen sind. Ich habe vielleicht 1, 2 Fälle mitgekriegt in, keine Ahnung, wie viel 1000 Fällen, die da durchgegangen sind in unserer Zeit. Ich muss sagen, in der Notaufnahme ist es ja auch immer so ein bisschen ein Glücksspiel, wenn da jemand 80 ist und Vorflimmern hat und einem keine vernünftige Aussage machen kann, weil er mit einem fieberhaften Infekt dort rumliegt, dann muss man halt überlegen, was macht man jetzt, ne? Ob da mal im Nachhinein irgendwas rausgekommen ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist zumindest nie was schief gegangen. Bei dir?
Genau, das wollte ich nämlich sagen. Also mir ist das auch einmal passiert. Da wusste ich das auch nicht. Die Patientin, das war so eine ältere Dame, eigentlich völlig unkompliziert. Die kam zur geplanten Lumbalpunktion. Und wenn wir vorher schon wissen, dass die Patienten solche Medikamente einnehmen, dann sagen wir denen also vorher schon Bescheid, dass sie die pausieren sollen. In dem Fall war es so, die Patientin hatte uns einen Medikationsplan zugeschickt, der einfach unvollständig war. Und so war es eben im Vorhinein nicht bekannt und sie hat es auch in der Anamnese nicht erwähnt. Und die Diagnose, also es hat auch keine Diagnose vorgelegen, also die war uns nicht bekannt, die dazu geführt hätte, dass man so eine Blutverdünner geben würde. Also wie du schon sagtest, Vorhofflimmern oder eine Beinvenenthrombose oder sowas in der Art, davon wusste man nichts. Und ja, letztlich war es dann so, dass ich die Patientin punktiert habe und während der Punktion fragte sie mich, natürlich, ne, das muss man jetzt nochmal dazu sagen, fragte sie mich, ob das denn jetzt wohl in Ordnung war, dass sie heute Morgen noch den Blutverdünner genommen hat. Und ich habe dann erstmal so geschluckt und gedacht, was meint die Dame jetzt?
Die meint ja bestimmt nicht jetzt das Medikament,
genau, was man nicht hat. Genau, ich habe gedacht, vielleicht nimmt sie Aspirin, aber ich dachte, die nimmt doch gar kein Aspirin, weil man muss sagen, viele Leute sagen zu allen Sachen Blutverdünnern. Das sagen wir ja oft auch, um es den Leuten einfach einfacher zu machen. Aber ich habe dann nochmal gesagt, nachgefragt und dann sagte sie, ja, das Eliquis, Das ist also so ein ganz typischer Blutverdünner. Da ist mir natürlich das Blut in den Adern gefroren. Da hatte ich irgendwie da wahnsinnige Angst, dass da jetzt irgendwas schief gehen könnte. Und ich habe dann nur gesagt, ja, weil das ist doch bei Ihnen gar nicht angeordnet. Und sie sagte, ja, das nehme ich ja aus eigenem Bestand. Dann habe ich gedacht, um Gottes Willen. Also und das ist jetzt nochmal so eine Botschaft da draußen an euch jetzt, wenn ihr das hört. Also es ist in dem Fall alles gut gegangen, keine Sorge. Aber sagt euren Ärzten bitte alle Medikamente, die ihr nehmt. Das ist unglaublich wichtig. Und bitte nehmt im Krankenhaus nichts aus eigenem Bestand, wenn das nicht hundertprozentig vorher abgesprochen wurde.
Ja, das finde ich auch wichtig.
Weil das geht gar nicht. Das ist so gefährlich, ne? Also da können so viele Dinge schief gehen. Diese Frau hätte auch, also es war jetzt nur in Anführungszeichen die Lumbalpunktion, da habe ich wirklich noch nie in all den Jahren irgendwas gesehen, was schief gegangen wäre. Aber die hätte ja auch genauso gut an der Hüfte operiert werden können oder sonst irgendwas. Also Leute, seid da bitte vorsichtig, passt auf euren Körper auf, schreibt euch im Zweifelsfall alle Medikamente nochmal auf eine eigene Liste, dass es bloß nicht zu solchen Verwechslungen kommen kann, und nehmt bloß nichts ein im Krankenhaus ohne Rücksprache.
Ja, kann ich nur unterstützen, und ich finde es einfach auch ganz wichtig, dass man vernünftig gepflegte Medikationspläne einfach dabei hat. Da soll der Hausarzt wirklich ausdrucken, frisch für den stationären Aufenthalt, und nicht drei Sachen durchgestrichen sein und eins genau unten drunter mit Bleistift draufgeschrieben, kaum leserlich auf dem Kopierer. Also das ist zum Eigenschutz einfach schon wichtig. Ich hatte ja jetzt mit dir eben diese ganzen Medikamente erwähnt. Ich möchte einfach nochmal besonders Patienten mitgeben, die Dabigatran einnehmen. Das ist das Pradaxa. Die Patienten müssen vor einer Nervenwasserpunktion wirklich versuchen, 3 Tage lang das Medikament abzusetzen, weil das ist deutlich länger blutungsgerinnungsaktiv, und besonders wenn man so einen Nierenwert, also so eine sogenannte GFR unter 50 hat, ist besondere Vorsicht geboten. Dann sollte man wirklich, wenn es medizinisch vertretbar ist, 3 Tage warten, und ich sag mal, bei vielen Punktionen ist es ja auch wirklich so geplant, dass man die macht, ne? Jetzt hat man die Blutverdünner, und du hast ja gerade schon angeteasert, es gibt ja auch noch eine andere quasi Blutverdünnende, die Thrombozytenfunktionshemmer-Medikation. Die sollte möglichst eine Woche vorher pausiert werden und im Falle von der Einnahme von Clopidogrel zumindest das pausiert werden, wenn das gleichzeitig mit Aspirin eingenommen wird. Gegebenenfalls auch einfach vorübergehend auf Aspirin umgestellt werden, wenn nur Clopidogrel eingenommen wird. Sonst ist das aber auch unter der laufenden Therapie möglich. Also ich habe da immer drunter punktiert, wenn ich ehrlich bin. Ist halt nur die Empfehlung, dass man es eigentlich nicht tut. Entzündungen im Punktionsbereich, die fehlende Einwilligungsfähigkeit sind natürlich klar, dass die sich eigentlich verbieten. Im Notfall ist aber eine Punktion trotzdem möglich, sage ich mal. Also ohne Einwilligung meine ich jetzt explizit. Dann muss halt der Patient, der Vertreter gefragt werden, oder man muss sich sicher sein, dass der potenzielle Schaden höher ist als der Widerspruch sozusagen. Also ich sag mal, jemand, der, also wir haben ja Patienten schon ganz abgefahrene Fälle gehabt, muss ich sagen, wenn man mal überlegt, Familienväter, die aus vollster Gesundheit heraus auf einmal sabbernd auf dem Sofa sitzen und sich gegenüber jedem aggressiv zeigen, der sich nähert, und das ist vollkommen untypisch für den würde ich ehrlicherweise sedieren, auch mit Personalaufwand, oder fixieren, sedieren und dann auch trotzdem Nervenwasser punktieren nach Ausschluss von einer Hirnstrukturauffälligkeit. Ne? Da widersprichst du mir wahrscheinlich nicht, Pascal, oder?
Natürlich nicht.
Genau. Eine Schwangerschaft war mir so nicht bewusst, aber macht natürlich Sinn, ist eigentlich schon eine Kontraindikation, weil man kann durch den Stress der Punktion Wehen auslösen. Also dieses ganze Prozedere kann eben Wehen auslösen. Man muss sich aber auch überlegen, dass ja die Patienten auch teilweise elektiv, also geplant vor so einer geplanten Kaiserschnittsoperation, auch diese Behandlung in den Nervenwasserraum kriegen mit deutlich größeren Kathetern, und da gibt es eigentlich kaum so Induktion von Venen oder sowas, sodass das eigentlich eher so pro forma ist. Ich würde jetzt als nächstes kommen zum Punkt der Durchführung, also wie läuft eine Nervenwasserpunktion ab, und Pascal, wenn ich hier irgendwie nicht bildhaft genug bin, dann bitte hak ein, weil sonst hat man ja irgendwie seine Hände, Füße und erklärt da alles. Ich werde auch hier gestikulieren, aber wenn es nicht verständlich ist, dann hak gerne ein.
Okay, mache ich. Ich wollte auch noch was hinzufügen zu dem, was du eben gesagt hast, und zwar, wir beruhigen ja auch immer die Patientinnen vor allem, wenn die schon mal in der Vergangenheit so eine Anästhesie über das Rückenmark hatten, also so eine Betäubung bei der Schwangerschaft über das Rückenmark, dann kann man die Patientin ja immer ganz gut damit beruhigen, zu sagen, die Lumbalpunktion ist viel harmloser, weil die Nadel ist viel dünner und wir spritzen gar nichts da rein, sondern wir lassen ja im Grunde nur das Nervenwasser abtropfen, ne? Also ich finde, das ist ja auch immer dann nochmal so eine bildliche Veranschaulichung, wo man den Leuten sagen kann, sehen Sie, Sie hatten schon mal sowas Ähnliches. Und jetzt, das wird wahrscheinlich auch nicht so schlimm sein.
Genau.
Aber das nur dazu.
Nee, ist auch gut. Also das sind eben so bildliche Sachen, die man sich einfach über die Jahre, also meine erste Aufklärung war auch noch sehr stotterig und sehr so A, B, C, sage ich mal, runtergebetet. Und inzwischen kläre ich halt so auf, wie ich halt auch meine Familie aufklären würde. Ne? Halt schon die Risiken erwähnt, aber auch in Kontext gesetzt. Und das möchte ich jetzt hier halt auch ein bisschen tun, aber eben ohne Gewehr, sage ich mal. Also eine Aufklärung muss immer für einfach alle, die mit dem Krankenhauswesen jetzt noch gar nichts zu tun haben, und das sind ja wahrscheinlich gar nicht wenige, die uns zuhören, muss die Nutzen und Risiken einer Untersuchung enthalten. Und was dem Patienten klar werden muss danach ist, was sind die Nachteile, wenn die Untersuchung bei mir nicht erfolgt? Also welche Nachteile können mir passieren, wenn diese Punktion nicht gemacht wird? Und was ist die Verdachtsdiagnose, unter der das jetzt bei mir alles hier gemacht wird? Warum bin ich überhaupt hier? Viele wissen das, aber hört sich normal an, sollte auch immer Bestandteil sein, weiß aber nicht jeder Patient. Man sollte mit dem Patienten Alternativen besprechen. Bei der Nervenwasserpunktion ist das jetzt relativ alternativlos. Die ganze Geschichte hatte ich ja schon eingangs erklärt, die technische Aufklärung, also der Ablauf, wie erfolgt die Nervenwasserpunktion, dass es theoretisch die Möglichkeit eben gibt, dass man ein Lokalanästhetikum an die Haut spritzen kann, mit allerdings auch der Gefahr allergischer Komplikationen dieser Applikation. Und ich persönlich habe noch keinen einzigen Patienten lokalanästhetisch behandelt an der Stelle, weil ich der Meinung bin, ist es unnötig. Also wir stochern da nicht rum, es wird einmal durch die Haut gepiekst, das war der Pieks, und dann führt man eine ganz feine Nadel, wie du das gesagt hast, Pascal, eben bis in den Nervenwasserraum, und die tiefen Schichten darf man nicht betäuben und betäubt man auch nicht. Also wenn ich an einen Knochen stoße, kann das mal unangenehm sein, das merkt man aber auch häufig nicht, also das ist meine Erfahrung, und man kann halt an einen dieser Nervenspaghettis, zu denen ich gleich auch nochmal komme, dran stoßen, auch das kann ich nicht nehmen. Also ich kann nur diesen Pieks durch die Haut wegnehmen, und ehrlicherweise für eine richtige Lokalanästhesie muss ich so 3-4 Mal einstechen, damit das auch alles da taub ist in der Region. Und bei der Nervenwasserpunktion, wenn sie gut verläuft, und das tut sie häufig, ist es ein Pieks. Ne? Ich glaube, da kannst du mir beipflichten.
Ja, auf jeden Fall. Also da sollte man wirklich keine Angst vor haben.
Ja. Wichtig ist, dass bei den Nebenwirkungen erwähnt wird, dass der stationäre Aufenthalt durch die Nebenwirkung teilweise verlängert werden kann. Also viele Patienten sind sich nicht im Klaren darüber, dass sie, wenn die Nervenwasserpunktion zu Nebenwirkungen führt, vielleicht 2-3 Tage länger bleiben müssen, als geplant war, oder zumindest deutliche Beschwerden haben können. In Ausnahmefällen ist auch noch eine zweite Punktion nach der Nervenwasserpunktion notwendig, nämlich für dieses Blutpatch. Also dann machen wir ja so ein kleines Löchlein in den Nervenwassersack mit der Nadel, und dann kann es dazu kommen, dass man eben etwas Blut aus dem Arm entnimmt und das auf dieses Löchlein appliziert in der zweiten Punktion, weil eben dann Wasser verloren geht über dieses Loch. Wie das gleich passiert und sowas, komme ich nochmal drauf, aber das sollte immer enthalten sein. Was ich überhaupt noch nie gesehen habe, ich habe einmal eine Oberärztin in der Neuroradiologie gehabt, die eine suboccipitale Punktion gemacht hat, also unterhalb des Kopfansatzes sozusagen. Das ist eine sehr, sehr kritische Region. Da würde ich eigentlich, also ich würde da selber gar keinen punktieren, weil ich da drin keine Übung habe. Und ich würde auch jedem empfehlen, das gründlichst zu überlegen, weil das sind Regionen, da liegen Atemzentren bzw. die Bahnen, die für Kreislauf und Atemstörungen eben verursachend sein können. Es kann zu Blutungen an dieser Stelle kommen durch komische Gefäßverläufe, eben die dort halt sind. Da sind größere Gefäße als da unten im Lumbalbereich, also im Rahmen da, wo die Hüften sind, wo wir eigentlich punktieren. Und man sollte immer alternative Punktionswege auch besprechen, ne, mit den Patienten, bevor man das macht. Das postpunktionelle Syndrom hatte ich eben erwähnt, wo man dieses Blutpatch machen muss. Dieses Blutpatch, das erkläre ich gleich nochmal. Und man sollte schon auch einmal darüber aufklären, dass ein Infektrisiko bis hin zur Meningitis bestehen kann, weil wir stechen in die Hirnhäute ein, das sind die Meningen. Und dort gibt es halt ein geringes Risiko bei der diagnostischen Lumbalpunktion, wenn man Medikamente appliziert im Rahmen von Chemotherapie zum Beispiel oder Cortisongaben, Schmerztherapie, dann gibt es schon ein reelleres Risiko. Oder wenn der Katheter, der da gelegt wird vom Anästhesisten, mehrere Tage liegen bleiben sollte, dann gibt es da auch wieder Risiko. Aber das Infektrisiko bei einer Meningitis ist gering und die genauen Zahlen erkläre ich euch gleich. Kurz zur Durchführung, also die Nervenwasserpunktion wird immer von einem erfahrenen Arzt gemacht oder unter der Aufsicht eines erfahrenen Arztes, der eben weiß, wie eine Punktion funktioniert. Und warum das gut und wichtig ist, erkläre ich gleich. Die Nervenwasserpunktion sollte unter den üblichen Maßnahmen von Desinfektion und Hygiene erfolgen. Das heißt, der Arzt trägt sterile Handschuhe. Es sollte ein steriles Loch oder ein Abdecktuch verwendet werden, was halt eben einen sterilen Arbeitsplatz ermöglicht. Die Handschuhverpackung, was ich auch bei manchen kenne, dass sie das benutzen, reicht explizit nicht aus zum Abdecken sozusagen. Also wenn dann eine Infektion passiert, ist das nicht leitliniengerecht nach den allgemeinen Empfehlungen, wie man steril arbeiten soll. Die Hautdesinfektion sollte mindestens einen vorausgegangenen Schritt machen. Ich glaube, bei uns am Krankenhaus war eh Standard, dass wir immer dreimal desinfiziert haben. War das bei dir auch so, Pascal, schon, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt, wurde das mal so gemacht. Es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wie die Ausgangslage ist, ne? Wenn man jetzt das Gefühl hat, vielleicht, weil das eine notfallmäßiger Eingriff ist, da habe ich dann doch eher noch großzügiger desinfiziert, weil ich gedacht habe, oh, wenn jetzt hier irgendwas schief geht, ne, man irgendwie mehrere Versuche braucht, dann sollte schon alles sehr gut desinfiziert sein.
Ja. Also vorgegeben ist auf jeden Fall, dass man vor der Enddesinfektion einen vorausgehenden desinfizierenden Schritt macht und die drei Schritte haben wir, glaube ich, eh alle immer gemacht, also insofern sind wir da auf der sicheren Seite gewesen. Abwischen immer mit sterilen Tupfern machen wir dann zwischendurch, das ist klar. Und man muss halt auch die Desinfektion lange genug auf der Haut lassen, dass es auch einwirken kann. Während der Punktion passen wir dann sehr darauf auf, dass die Kanüle, die wir da benutzen, steril abgelegt wird, also auf unserem nicht verschmutzten grünen Handtuch sozusagen. Und das war mir jetzt wiederum nicht bewusst. Es ist empfohlen, und zwar leitliniengerecht ausdrücklich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es muss jetzt keine FFP2-Maske sein, aber es soll eine FFP1-Maske sein. Denn wenn man eine Meningitis produziert hat, also eine Hirnhautentzündung im Rahmen einer Nervenwasserpunktion, wurde untersucht, dass die Keime, die man dann in dem Nervenwasser gefunden hat, molekularbiologisch der Mundflora des Arztes, also des durchführenden Arztes, entsprochen haben. Also finde ich schon krass, ehrlicherweise, diese Erkenntnis. Ne? Es ist nicht das sterile, unsterile Ablegen irgendwo, sondern es ist halt wirklich das, was aus dem Mund rauskommt beim Arzt sozusagen, was dann diese Meningitis ausgelöst hat.
Das würde ich gar nicht denken tatsächlich, aber interessant. Also ich bin da eher immer völlig so unbedarft rangegangen, weil ich das noch nie gesehen habe, dass jemand da eine Meningitis entwickelt hat danach.
Geht mir genauso.
Und ja, auch vom Prinzip her habe ich immer gedacht, ne, also wie sollen die Keime da durchwandern, weil man steckt ja nichts da rein, sondern man lässt das ja nur ab. Also es scheint ja irgendwie, vielleicht hat da jemand auch was falsch gemacht. Ich weiß nicht, was man da falsch.
Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen gerade. Man lässt nur was ab. Und das ist auch das, wo die Leitlinie konkret wird. Ne? Also hier ist so eine Kann-Empfehlung. Also man kann einen Mundschutz halt empfehlen zu tragen. Es ist aber wirklich so dermaßen selten, dass bei dem Rauslaufen was hat. Also ich habe in meiner gesamten Zeit nicht eine Nervenwasserpunktion kontaminiert gesehen. Und ich will nicht wissen, wie viele, wahrscheinlich Tausende passiert sind in der Zeit. Also 2000 wahrscheinlich schon. Und also da habe ich nicht eine gesehen, die sich infiziert hat. Aber wenn man appliziert, also durch Medikamentengaben, und das machen wir ja doch durchaus auch, zum Beispiel bei der Therapie mit Volon A, sollte, also das ist eine Soll-Empfehlung, an die sollte man sich halten oder begründen können, warum man davon abweicht, von allen Patienten, also allen Beteiligten an der Punktion einen Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das heißt, auch derjenige, der dir angibt zur Punktion und auch beim Richten der Medikamente sollte ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Es soll, also die dürfen keine Muss-Empfehlungen letztendlich einmal so geben, beziehungsweise das ist wirklich ganz selten, aber es wird dringend empfohlen bei Infekten durch den Untersucher oder wenn man spricht während der Nervenwasserpunktion, eben einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Also wenn wir das jetzt einmal so ein bisschen zusammenfassen, die Empfehlungen, wann sollte ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, ist das halt eben bei respiratorischen Infekten eines im Raum befindlichen Personals. Also wenn man sich eine Assistenz mitnimmt zur Punktion und die zum Beispiel verrotzt ist oder sowas, dann muss die halt oder der eben auch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei allen Injektionen in den Liquorraum muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Eine Nervenwasserfunktion unter Ausbildungsbedingungen, also begleitet halt eben von Anweisungen und Erklärungen, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Durchführen erweiterter diagnostischer Maßnahmen, wie zum Beispiel der Druckmessung. Wir können ja auch den Nervenwasserdruck messen, weil halt dann die Zeit der Risikofaktor wird. Ne? Dann punktieren wir nicht 5 Minuten, sondern teilweise 20, 30, weil wir danach halt auch häufig noch Nervenwasser ablassen. Und die Punktionen können ja ewig gehen, wie du weißt. Was ebenfalls wichtig ist zum Eigenschutz, also bei, wenn man den Verdacht hat auf eine Meningokokken-Meningitis, also bei allen Punktionen, wo es um eine Meningitis geht, sollte man eben einen Mund-Nasen-Schutz tragen, weil die Meningokokken bei der Punktion über die Luft auf den Untersucher übertragen werden können. Aber kennen wir ja beide selber, ehrlich gesagt, dass man bei einem echten Meningitis-Verdacht eh sich komplett einkleidet. Also letztendlich sollte eigentlich der Mund-Nasen-Schutz immer getragen werden, da der Aufwand eben gering ist. Letztendlich machst du einmal Clip-Clip und dann ist er drauf. Und der Nutzen kann halt eben immens sein für den Patienten, nämlich eine verhinderte Nervenentzündung. Ja, seit dem 01.01. kann eine Nervenwasserpunktion auch ambulant beim niedergelassenen Neurologen erfolgen, weil stationär kann man die nicht mehr abrechnen oder ist es kein Grund mehr für die stationäre Behandlung. Wusstest du das?
Ich habe davon gehört, dass das jetzt kommen soll.
Ja, ist tatsächlich schon durch, aber es gibt so ein paar Gründe, warum man unbedingt stationär behandelt bei der Nervenwasserpunktion und was das berechtigt. Und das ist halt eben, wenn eine enge Zusammenarbeit mit einem Labor notwendig ist, dass man zum Beispiel sich die Zellen anschauen möchte, die müssen nämlich zum Beispiel innerhalb von 30 Minuten im Labor ankommen und gefärbt werden, das ist ambulant nicht möglich. Also frische Färbung und Mikroskopie sind halt eben notwendig oder wenn notfallmäßig die Zellzählung erfolgen soll, die Zellen im Nervenwasser gehen, wenn die nicht laborchemisch strikt behandelt werden, auch innerhalb von 30 Minuten kaputt. Sehr dicke Patienten dürfen stationär punktiert werden weiterhin, also weil das eine aufwendige und schwierige Punktion sein kann und das nicht mal eben so schwuppdiwupp in der Sprechstunde geht. Also das waren jetzt so die Gründe, warum man heutzutage noch gut begründen kann, dass man stationär behandelt wird mit einer Nervenwasserpunktion, auch wenn das jetzt für euch nicht so relevant ist, für uns tatsächlich sehr und für die Leute, die zuhören aus den Fachbereichen. Zur Anästhesie habe ich gesagt, dass das halt nur individuell erfolgen sollte. Ich werde weiterhin dabei bleiben, dass ich es nicht tue, weil ich es sinnfrei finde. Und es darf auf jeden Fall nur oberflächlich gemacht werden, denn es darf auf keinen Fall der Liquorkanal erwischt werden. Da können schwere Komplikationen auftreten. Und jetzt kommt es zur Punktionsnadel. Das fand ich nämlich sehr spannend, da mal Zahlen zu lesen. Wir wussten ja, je dicker, desto schlechter die Nadel, weil das halt ein größeres Loch produziert. Aber die Auswahl bedingt unbedingt das Auftreten von Komplikationen. Also wenn wir als Punkteure die falsche Nadel bei dem falschen Patienten verwenden, gibt es halt Komplikationen im Rahmen von dieser Kopfschmerzsymptomatik. Jedenfalls, also die Punktionsnadel, wie gesagt, sollte von einem erfahrenen Untersucher ausgewählt werden. Und das ist auch so einer der Gründe, warum es halt eben doch nicht egal ist, wer wen punktiert. Denn dieses postpunktionelle Syndrom ist halt eben abhängig von der Art der Nadel. Also wir unterscheiden da traumatische gegen atraumatische Nadeln. Pascal, möchtest du vielleicht mal kurz den Unterschied zwischen traumatisch und atraumatischer Nadel erklären?
Ja, bei der traumatischen Nadel ist es so, dass man im Grunde nur eine Nadel hat, die vorne über so eine ganz klassische Schlipfform verfügt. Ähnlich eigentlich wie so eine Blutabnahmenadel, ne? Also wenn man die sieht, dann hat die auch vorne so eine Schlipfform, mit der das dann erleichtert werden soll, durch die Haut zu kommen. Und die ist meistens auch eigentlich etwas dicker, weil man ja mit dieser einen Nadel dann wirklich ganz starr durch die Haut, durch das Untergewebe, durch das Bindegewebe kommen muss bis zum Liquorkanal. Und die atraumatische Nadel, die ist ganz anders geformt. Die besteht aus zwei Komponenten. Die erste Komponente ist ein sogenannter Introducer oder eine Einführnadel, kann man sagen. Das ist eine ganz kurze Nadel, die dazu dienen soll, die ersten Schichten der Haut und des Bindegewebes zu durchdringen, damit das sozusagen schon mal geschafft ist. Die soll aber auf gar keinen Fall bis in den Liquorkanal vorgeschoben werden, sondern dafür nimmt man dann die zweite Nadel, die ist recht lang und dünn. Die schiebt man dann durch das Gewebe, was dann meistens nicht mehr ganz so hart ist an der Stelle, durch bis zum Liquorkanal und die ist vorne stumpf geformt. Das heißt also, die hat vorne keine Spitze wie die andere Nadel, sondern die ist relativ stumpf geformt und damit ist das Verletzungsrisiko deutlich geringer und auch das Loch, was man dann letztlich im Nervenwasserkanal macht, auch viel geringer. Und dadurch, dass sie etwas flexibler ist, kann man sich ja vorstellen, wenn man sich bei der Lumbalpunktion so ein bisschen bewegt, kann die in dem Liquorkanal auch nicht so ein großes Leck produzieren wie so eine dickere, steife Nadel. Ne? Wenn man da sich vorstellt, man geht so ein bisschen vor, zurück oder seitlich, dann reißt die natürlich ein größeres Loch an die Stelle rein, was diese atraumatische Nadel eben nicht tun sollte.
Genau. Und was nämlich auch das Interessante ist, wenn man sich dann sozusagen mit dem Begriff auch nochmal auseinandersetzt, also traumatisch, wir mit der scharfen Nadel machen wir halt ein Trauma, das heißt, wir schneiden uns den Weg in die Tiefe. Und mit der atraumatischen Nadel setzen wir halt eben kein Trauma, das heißt, wir drücken uns durchs Gewebe durch. Für den Patienten ist das kein Unterschied, der spürt genau das Gleiche in der Regel. Und der Unterschied ist eben, dass wenn wir den Nervenwassersack anpunktieren, da laufen die Fasern sozusagen von Kopf bis zum Popo runter, so ganz grob erklärt. Und das sind Kollagene. Und die werden eben bei der atraumatischen Nadel auseinander gedrückt. Und dadurch kommen diese Kollagene frei, wohingegen die durchgeschnitten werden bei der traumatischen Nadel. Und ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, aber bei der Geburt von Kindern wird auch die letzten Schichten beim Kaiserschnitt gerissen. Also da wird auf beiden Seiten halt eben der Bauch aufgerissen tatsächlich. Das merken auch die Patienten, weil die dann anfangen rumzuwackeln, wenn da die Störungen auf beiden Seiten sich mit dem ganzen Körpergewicht reinhängen. Und der Grund ist eben, dass eine gerissene Stelle viel besser verheilt als eine geschnittene Stelle. Also eine Schnittwunde braucht dann eben länger zu verheilen bei der traumatischen Punktion als eine auseinandergedrückte Kollagenfaser, die dann teilweise dadurch, dass die sich dann wieder aneinander berühren, halt eben zu Heilungsprozessen anregt. Und wie du auch gesagt hast, ist eben die Dicke der Nadel wichtig. Also wir haben da sowas, so Maßeinheiten für, das ist jetzt nicht so wichtig, zum Beispiel es gibt 16 bis 19 G, da gibt es ein 70-prozentiges Risiko für diesen postpunktionellen Kopfschmerz. Und dann gibt es auch Nadeln bei 24 bis 27 G. Die habe ich ehrlicherweise alle noch nie gesehen. Da liegt das bei 2-12%. Und dann gibt es aber auch die Nadeln, die wir benutzen und die alle eigentlich benutzen und die auch die Leitlinie empfiehlt, bei 20 bis 22 G. Die haben ein 20-40%iges postpunktionelles Kopfschmerzrisiko beziehungsweise postpunktionelles Risiko, wobei diese 40% mir sehr hoch vorkommt. Und ich glaube, da werden auch ganz schwache Beschwerden mit eingeschlossen, die eigentlich gar nicht relevant sind. Also der Kompromiss in der Leitlinie ist, etwas in der Mitte zu nehmen, weil bei den sehr dünnen Nadeln natürlich das Risiko niedriger ist, dafür aber die Punktionszeit viel länger ist. Also es dauert halt ewig. Ich meine, wir beide kennen noch diese lila Nadeln bei uns bei der Arbeit, ne? Das ist wirklich, da braucht man schon einen Geduldsfaden, um die Punktion zu machen, weil die so lange dauert. Ist halt für Patienten, die sicher immer wieder punktiert werden müssen und jedes Mal einen postpunktionellen Kopfschmerz sonst kriegen, indiziert, aber nicht für den Standard gedacht, weil die Punktion muss auch in einer gewissen Zeit rum sein, damit man auch nicht eben sich wieder andere Risiken einkauft. Und das sind halt eben modifizierbare Risikofaktoren, nicht modifizierbare Risikofaktoren. Da sage ich meinen Patienten auch immer, jung, schlank und Kopfschmerzpatientin, das sind Risikofaktoren für den Kopfschmerz. Dick, alt, männlich, niedrigeres Risiko, aber ich sage auch immer dann, man hat auch schon Pferde kotzen sehen. Auch die haben schon postpunktionelle Beschwerden gehabt. Ne? Wenn man jetzt generell schaut, atraumatisch punktiert, wie du das gesagt hattest, also diesen Introducer vorher benutzt, um durch die Haut zu gehen, hat man den Nachteil als Punktierender, dass man die Punktionsrichtung nicht so gut ändern kann. Das heißt, bei so sehr verknöcherten Patienten oder sowas, wenn die sehr alt sind oder sich sehr schlecht bewegen oder schlechte Bedingungen da sind, dann ist es halt eben sinnvoll, diese atraumatische Nadel zu nehmen. Nee, Entschuldigung. Ich habe mich versprochen. Gut, also ich muss nochmal neu ansetzen. Also bei der atraumatischen Punktion gibt es halt auch ein berechenbares Risiko, was so bei 4,2% eben liegt für einen postpunktionellen Kopfschmerz. Wir müssen da eben diesen, wie du das erklärt hast, vorgeschalteten Introducer benutzen. Das Problem ist einfach nur, das braucht schon einen erfahreneren Punktierer, um mit einer atraumatischen Nadel gut punktieren zu können, weil wir können halt die Richtung der Nadel nicht verändern. Und wenn man da nicht weiß, was man tut, gibt es auch Einzelfälle, wo mal eine Nadel abgebrochen ist. Also das ist etwas, da muss man auch Gefühl für entwickeln. Man muss dann auch immer wieder, und auch was auch relevant ist tatsächlich für die, die zuhören und selber Nervenwasser punktieren, das Wiedereinführen dieser sterilen Führungsnadel, also diesem ganz dünnen Filament, was man da rauszieht, damit das Nervenwasser fließen kann, senkt das Risiko eben für postpunktionelle Syndrom deutlich. Also es wird unbedingt empfohlen, dass man das immer wieder reinmacht und nicht ohne rauszieht. Wann sollten wir denn jetzt als punktierende Leute trotzdem traumatisch punktieren? Pascal, hast du da so ein paar Sachen, wo du sagst, von da nehme ich immer die traumatische Nadel, also die scharfe?
Was heißt immer?
Also da denkst du dran, sage ich mal.
Bei zwei Fällen. Und das ist einmal der Normaldruckhydrocephalus, weil da geht ja viel Diagnostik dem Ganzen voraus. Und tatsächlich ist es so, man denkt ja auch, dass dieses Liquor-Leck, was man da verursacht, möglicherweise sogar noch besser ist als die Punktion oder das Ablassen des Nervenwassers, weil dadurch nochmal eine Reihe an Nervenwasser verloren geht. Und ich habe noch nie ein postpunktionelles Syndrom danach gesehen, wenn ich jemanden punktiert habe mit Verdacht auf einen Normaldruckhydrocephalus. Das andere ist ein bekannter...
Es schließt sich sogar ehrlicherweise gegenseitig aus, ne?
Genau,
weil der NPH hat zu viel Nervenwasser. Und wenn der postpunktionelle Kopfschmerzen kriegt, hat er wohl nicht zu viel Nervenwasser. Dann haben wir ihn nämlich zu viel weggenommen und dann ist es nicht zu viel. Und dasselbe gilt ja auch für diesen...
Pseudotumor, ne? Genau. Also intrakranielle Hypertension, genau dasselbe. Da würde ich es auch machen, aber nur in dem Fall, dass ich es schon weiß. Ne? Also, dass ich weiß, das ist ein Patient oder eine Patientin, die diese Erkrankung hat. Da wurde schon mal ein zu hoher Druck gemessen. Weil wenn man da direkt mit einer traumatischen Nadel reingeht und sieht dann, oh, der Druck ist ja gar nicht erhöht, dann hat man vielleicht schon das Pech und ein großes Loch gemacht, ne? Und dann kommt es dann doch zum postpunktionellen Syndrom. Das ist mir schon passiert, bei einer Patientin, wo wir eigentlich gedacht haben, das ist hundertprozentig ein Pseudotumor. Die hatte dann ein postpunktionelles Syndrom. Damit hat sie dann sich die Diagnose selber kaputt gemacht, in Anführungszeichen, weil die konnte sie dann nicht mehr haben. Aber trotzdem, also bei der diagnostischen Lumbalpunktion in dem Fall auch, würde ich eine atraumatische Nadel natürlich verwenden.
Genau. Was mir nicht so bekannt war und was die Leitlinie auch empfiehlt, wo der Arzt abweichen kann zu der traumatischen Punktion, die immer ein 12%iges Risiko für eine postpunktionelle Kopfschmerz hat und das ist dreifach erhöht im Vergleich zur atraumatischen Punktion, also wirklich deutlich, sind Punktionen, wo es zeitlich sehr wichtig ist, dass man schnell punktiert, also Patienten, die zum Beispiel gegen ihren Willen punktiert werden in irgendwelchen Szenarien, habe ich ehrlicherweise, glaube ich, nicht einmal gehabt, aber da wäre es so ein zeitliches Kriterium, wo ich mir denken könnte, damit es schnell rum ist, ne? Also, wenn die sehr wehrig sind dann im Rahmen dessen, dann könnte ich mir das vorstellen. Knöcherne Degeneration, also wenn man weiß, die Patienten sind da multiple voroperiert in dem Bereich oder haben eine ganz deforme Wirbelsäule an der Stelle und ich muss da irgendwie dran vorbeikommen, dann kann man das machen. Und sehr, sehr adipöse Patienten kann man das tatsächlich auch benutzen. Da muss ich allerdings sagen, erschließt sich mir der Grund nicht, weil ich ehrlicherweise auch die immer atraumatisch punktiere und eigentlich auch immer durchkomme. Und dann wüsste ich nicht, was mir da eine scharfe Nadel mehr bringen soll.
Ich muss sagen, also ich kann auch besser mit der atraumatischen Nadel punktieren. Das finde ich viel einfacher als mit der traumatischen. Und um nochmal was dazu zu sagen, was du jetzt sagtest mit dem wehrigen Patienten, das klingt jetzt irgendwie so ganz brachial, als würde man da irgendwelche Leute zwingen, diese Untersuchung über sich ergehen zu lassen. Es gibt halt gewisse Konstellationen, wo sowas einfach notfallmäßig erforderlich ist. Bei Patienten, die geistig in dem Moment gar nicht in der Lage sind, irgendetwas zu entscheiden oder geschäftsfähig zu sein, weil sie zum Beispiel eine Gehirnentzündung haben, die gerade dabei ist, sie umzubringen. Und in dem Fall muss man natürlich so schnell wie möglich rausfinden, was da gerade den Patienten tötet und das therapieren zu können. Und da ist diese Lumbalpunktion einfach unverzichtbar. Und deswegen, wenn ihr das jetzt hört, da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Leute gegen ihren Willen irgendeine unnötige Diagnostik zu machen, sondern das sind ganz spezielle Fälle, die auch für uns kein Alltag sind und uns sicherlich keinen Spaß machen, aber wo wir wissen, das muss jetzt sein, um einfach ein Leben in dem Sinne zu retten. Und wenn ihr in der Situation wärt, an der Stelle, dann wird ihr im Nachhinein auch sehr froh, wenn man das bei euch machen würde.
Ich finde das ganz spannend tatsächlich, weil ich finde, dass das zum Beispiel unter der Argumentation ja auch in der Psychiatrie zumindest bei Erstmanifestationen von Erkrankungen deutlich häufiger erfolgen sollte. Und das hat mich dann doch etwas verwundert, wie selten es passiert, also eigentlich gar nicht. Und dass da Patienten dann doch mal, wenn man jetzt sagen wir mal, wie ich das eben skizziert habe, den sabbernden Familienvater, der bis gestern noch vollkommen normal war, da sitzen hat, das kann ja durchaus auch mal auf einer geschützten Station enden, dass man da dann sich zu viel Zeit manchmal gibt, finde ich, für diese Punktion. Aber gut, da bin ich auch vielleicht nicht erfahren genug in dem Gebiet. Auf dem Neurologischen kann ich es besser beurteilen. Wenn man sich dann entscheidet jedenfalls, also wie du das sagtest, ne, bei diesem NPH und diesem Pseudotumor Cerebri, der IIH, wenn man die beiden punktiert, ist es ehrlicherweise so ein bisschen egal, wie man die Nadel hält. Aber bei allen anderen Patienten ist empfohlen, dass der Schliff der Nadel parallel zum Faserverlauf eben dieser Hirnhäute sein soll. Ich hatte ja gesagt, von oben nach unten. Also der Schliff sollte dazu parallel sein. Und das senkt das Risiko für den postpunktionellen Kopfschmerz mit dieser Nadel um 50% und nähert das schon wieder deutlich an das Risiko mit einer atraumatischen Nadel an. Ist zwar noch ein bisschen höher, aber finde ich sehr wichtig zu beachten. Was ich auch super interessant fand, ist, dass Patienten, die Demenz abgeklärt werden, fast nie postpunktionelle Kopfschmerzen kriegen. Da liegt das Risiko bei nur 2,6%. Warum, steht nicht in der Leitlinie, aber fand ich doch also spannend, ehrlich gesagt. Also das Risiko, egal wie du sie punktierst nach dem Motto, ist niedriger als die Punktion bei einem nicht-dementen Patienten mit einer atraumatischen Nadel. Gut, ich bin jetzt eben auch sehr schnell drüber hinweggegangen, was so nicht modifizierbare Risikofaktoren sind. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auflisten. Also dieses postpunktionelle Syndrom tritt besonders häufig auf, wenn man als Patientin, also weiblich eben ist, jung, dünn und bekannte Kopfschmerzen hat. Gut, auf die Liquordruckmessung würde ich jetzt nicht mehr so weit eingehen. Die kann man im Liegen oder Sitzen machen. Und da gibt es dann gewisse Normwerte, die wir dann eben bestimmen und schauen, wie das ist. Wichtig ist, dass man immer weiß, dass das vom Body Mass Index abhängig ist, also wie adipös der oder die Patientin ist. Die Liquorabnahme, also die Nervenwasserabnahme, sieht so aus, dass wir in der Regel so 10 bis 15 Milliliter abnehmen. Und der Sinn dahinter ist tatsächlich, dass es einen Proteingradienten gibt. Also ganz am Anfang hat man häufig falsch hohe Proteingehälter und der echte Proteinwert kommt dann erst später. War mir nämlich zum Beispiel auch so nicht bewusst, dass man es so rum eigentlich sehen muss, weil ich weiß doch, dass wir 1, 2, 3, 4 beschriftet haben und aus dem ersten wurde häufig das Eiweiß bestimmt, Pascal. Kennst du bestimmt auch noch so, oder?
Ja, genau.
Also 10 bis 15 Milliliter soll man ablassen, damit man einen guten Durchschnitt, dann einen guten Querschnitt hat von dem echten Proteingehalt des Nervenwassers. Die Menge, und das fand ich jetzt super interessant, die wir an Nervenwasser ablassen, hat keinen Einfluss auf das Auftreten von postpunktionellen Kopfschmerzen. Wusstest du das? Also die Menge,
ja,
wie viel wir ablassen?
Das habe ich tatsächlich neulich gelesen, ja. Ja, dann in der Leitlinie zum postpunktionellen Syndrom. Die habe ich nämlich gelesen.
Ja,
so ganz so faul bin ich dann doch nicht.
Nee, ich weiß. Aber das ist ja auch mal verrückt, eine ganze Leitlinie allein dazu. Ne? Also das ist jetzt hier mit Sicherheit auch dann zu kurz abgehandelt, auch die therapeutischen Möglichkeiten. Aber das Blood Patch, wenn man das weiß, ist als Maximaltherapie natürlich gut zu kennen. Und dass dann halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass der dann weggeht, bei, ich glaube, 80-90% liegt, ne? Oder? Hast du da eine andere Zahl?
Genau, nee, das sind auch die Zahlen, die mir so im Kopf sind.
Ja, also man kann auch ohne Komplikation eben 30 Milliliter Nervenwasser ablassen. Das ist ja zum Beispiel notwendig bei diesen diagnostischen Nervenwasserpunktionen, die wir eben erwähnt haben, beziehungsweise den therapeutischen, Entschuldigung. Besonders aber auch zum Beispiel, wenn man Tuberkulose im Nervenwasser bestimmen will, braucht man höhere Mengen oder wenn man so eine Zelltypisierung machen möchte, die sogenannte Fax-Analyse, brauchen wir mehr. Und als Dreigläserprobe habe ich das ja auch schon erwähnt. Das hat Pascal eben schon sehr gut erklärt. Habe ich mir hier eine Marke gemacht, Pascal erklären, das brauchen wir dann gar nicht mehr, was das mit Blutung zusammen zu tun hat. Jetzt noch.
Und ich natürlich auch, wenn man im Krankenhaus ist mit einer neurologischen Erkrankung, zu der man sich jetzt so gar keinen richtigen Reim machen kann, da habe ich mir auch angewöhnt, sehr, sehr viel abzunehmen, weil ich jetzt einfach noch nicht weiß, wenn man in den ersten Untersuchungen nichts findet, dann will man sicherlich nochmal Nervenwasser verschicken in andere Labors oder Speziallabors, Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als dem Patienten zu sagen, so, jetzt müssen wir noch mal ran an ihren Rücken.
Oh ja.
Da sind die meisten wenig begeistert und deswegen nehme ich dann da auch. Ja, es kann passieren. Klar, das ist mir auch schon passiert. Also ich glaube auch vielleicht sogar mehr als einmal, dass ich einfach zu wenig hatte. Und
ja, aber ich hatte auch tatsächlich zu wenig, weil es einfach, also ich weiß noch, ich kenne die Punkt, ja. Ich weiß noch die Punktion genau. Ich hatte punktiert, es kam extrem wenig Nervenwasser, also ich stand da schon insgesamt eine halbe Stunde, glaube ich, für die Menge, die ich dann da einschicken konnte und hatte dann auch noch viel zu tun, ehrlicherweise, an dem Tag, was eigentlich traurig ist, dass das das Argument ist, aber ehrlicherweise eine Nervenwasserpunktion geht sonst 10 Minuten. Und die Zeit habe ich dreifach überschritten, habe ich gedacht, gut, wir gucken jetzt mal, was da rauskommt. Und dann kam zurück zu wenig Nervenwasser für dieses und jenes. Und dann musste ich leider nochmal ran. Ich bin dann aber auch immer ehrlich und sage, dass es zu wenig war und erfinde nicht irgendwie Labors umgeschüttet oder sowas. Machen ja auch manche.
Ja, nee, das würde ich auch nicht machen. Da würde ich einfach ganz ehrlich sein, ne? Immer. Also ich denke mir da in dem Fall, ehrlich wert am längsten. Es gibt ja wirklich so Laborfehler oder Analysefehler, wo man den Leuten dann auch sagen muss, Entschuldigung, ich muss sie nochmal punktieren oder da ist was schiefgelaufen, wo man jetzt gar keinen Einfluss drauf hatte. Aber wenn man selber einen Einfluss drauf hatte, dann finde ich, kann man das ja auch einfach ganz offen sagen und sagen, ja, ich habe mich verschätzt oder es ist irgendwie, ne, ein Röhrchen zu wenig gewesen, weil wir da nicht richtig aufgepasst haben oder ich da nicht richtig aufgepasst habe. Klar, das kann passieren.
Ja, auch nur Menschen. Gut, zur Nervenwasserpunktion selber ist noch neben der Wahl der Nadel wichtig zu erwähnen, auf welcher Höhe wir punktieren, und zwar zwischen dem 3. und 5. Lendenwirbelkörper. Und der ist so auf der Höhe, wo eben unsere Hüftknochen zu tasten sind. Das benutzen wir so. Das Gute ist nämlich, dass auf dieser Höhe das Rückenmark nicht mehr wie so eine solide Wurst sozusagen, so beschreibe ich das dem Patienten immer, verläuft, sondern sich dann aufgeteilt hat in die letzten Nervenkabel, die dann in die Beine ziehen. Ich beschreibe das immer wie so Spaghetti, die im Wassereimer schwimmen. Und der Vorteil ist eben, wenn wir dort pieksen und mit der Nadel an diese Spaghetti dranstoßen, flitschen die zur Seite weg. Also wie wenn man versucht, mal eine Spaghetti zur Garheitsprobe aus dem Wassertopf rauszukriegen, die kriegt man da ja auch nicht raus. Ehrlicherweise muss ja auch immer ein halbes Kunststück aufführen oder ganz schnell sein, damit du das machst. Und bei der Nervenwasserpunktion ist man vorsichtig, aber man kann das spüren. Das kann den Patienten so einen unangenehmen Blitzschlag ins Bein geben, so wie einen elektrisierenden, ja, wie einen Stromschlag eben. Und dann erschrecken die sich. Deshalb, ich habe viele Kollegen, die das auch tatsächlich nicht erwähnen vorher. Und dann erschrecken sich die Patienten, wenn ich dann zum Beispiel gebeten werde, eine Nervenwasserpunktion für jemanden zu übernehmen. Dann piekse ich die, dann zucken die und fragt so, oh, was ist denn jetzt passiert? Ist da was kaputt gegangen? Nee, wurde das nicht erwähnt. Also ich erwähne das immer, das gehört bei mir zum Standard.
Ja.
Weil eben viele Leute da sehr verunsichert sind von diesem Blitzschlag, der da kommen kann. Der ist nicht häufig, aber den sehe ich immer wieder.
Auf jeden Fall.
Warum punktieren wir auf Höhe eben diesem 3. und 5. Lendenwirbelkörper? Weil eben auf Höhe des 2. und 3. Lendenwirbelkörpers häufig noch dieser Conus medullaris vorliegt. Also dieser Bereich, wo sich die Nervenkabel aufteilen und wo das noch so sehr nah alles aneinander liegt, der ist da manchmal noch da. Und bei der L1er Höhe sind 94% der Menschen haben da noch ihren Conus. Das war mir jetzt auch nicht bewusst von der Zahl her. Ich muss auch zugeben, wenn es bei Patienten unbedingt notwendig ist im Rahmen von Notfallpunktionen oder sowas, und man unten nichts bekommt, gehe ich auch teilweise so hoch. Aber dann sehr vorsichtig, ganz langsam vorschiebend. Und wenn ich dann mir unsicher bin, dann ziehe ich auch raus und sage, gut, dann muss es unter Durchleuchtung passieren. Ne? Das ist nämlich auch eine Möglichkeit. Die Patienten sollen sich weit nach vorne beugen. Also ich sage immer ein Katzenbuckel. Es geht nicht darum, dass man Taschenmesser macht, sondern dass man halt den Rücken rund bekommt unten, weil dann gehen die Wirbelkörper auseinander, beziehungsweise die Wirbelkörperfortsätze. Und dann kann man da gut durchpunktieren. Ich punktiere eigentlich immer im Sitzen, außer es ist nicht anders möglich, weil der Patient nicht bei Bewusstsein ist, weil dann einfach der Nervenwasserraum viel leichter getroffen werden kann. Also es gibt auch, ja, Untersuchungen, die dann eben zeigen, dass die sitzende Punktion für den Patienten angenehmer ist. Die denken ja immer, im Liegen wäre es angenehmer, aber nein, im Sitzen ist angenehmer. Und der Liquorraum wird häufiger eben beim ersten Mal getroffen und es geht auch schneller. Also so die Zeitangabe, ich glaube, so eine Nervenwasserpunktion geht üblicherweise so 5 bis 10 Minuten, würde ich sagen, von Stich bis man zieht raus, oder? Also die Vorbereitung lasse ich mal jetzt weg, würdest du auch sagen, oder? 5 bis 10 Minuten?
Ich sage das den Patienten auch immer. Ich sage immer, das dauert 5 bis 10 Minuten. Wenn alles glatt läuft, sage ich immer, dann sind wir in unter 5 Minuten durch mit der Nummer.
Ganz genau. Also sage ich, ich sage immer, am lautesten und aufwendigsten ist vorher und nachher das alles aufräumen, genau, und alles auspacken, weil alles einzeln verpackt ist.
Genau. Aber ich muss sagen, mit der Zeit hat man ja so eine Routine da entwickelt. Da klatsche ich das da ganz schnell alles zusammen und pack aus wie so ein Weltmeister. Da fühle ich mich schon wie in so einer Auspackfabrik von Amazon. Also,
ja, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich rede die Patienten noch immer zu. Ich quatsche ja, immer genau, die ganze Zeit, damit die abgelenkt
mach
sind.
Mach ich genauso. Also wenn man, ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man als Patient da sitzt mit dem Rücken zu jemanden und der ist die ganze Zeit still. Ne? Also das ist ja irgendwie ganz furchtbar. Also da kann ich ja nur jeden ermutigen, die Leute da wirklich mitzunehmen und zu sagen, so, ich muss jetzt hier jede Menge Zeug auspacken, nicht wundern, das knistert ja alles. Also meistens ist das auf der Basis, wo ich da mit den Leuten spreche.
Ja, sehr gut. Wir sind, glaube ich, schon fortgeschritten mit der Zeit. Ich sehe beim Timer eine Stunde gestrichen bei eigentlich einem so einfachen Thema. Aber dafür ist es jetzt ein guter Info-Podcast für Leute, die Angst haben vor der Nervenwasserpunktion und einmal vollumfänglich informiert sein möchten. Ich würde nämlich jetzt etwas zu den Risiken, Nebenwirkungen und Komplikationen erzählen. Und die sind eingeteilt eben nach häufigen, seltenen Komplikationen und Einzelfällen. Häufig bedeutet mehr als 3%, was ehrlicherweise auch noch sehr selten ist. Und da sind tatsächlich das postpunktionelle Syndrom eben genannt. Also dieser Kopfschmerz, der eben, und das habe ich bisher überhaupt noch nicht erwähnt, was ist das eigentlich? Also ein orthostatischer Kopfschmerz. Die Patienten kriegen im Sitzen Beschwerden, im Liegen geht das weg. Das kann auch so 10, 15 Minuten nach dem Aufrichten erst eintreten, kann mit Übelkeit, Erbrechen und Nichtempfindlichkeit einhergehen und ist nicht selten erst 1 bis 2 Tage nach der Nervenwasserpunktion so richtig da. Und ja, da habe ich auch schon Patienten gesehen, die waren da ganz schön malat dann danach. Ne?
Malat.
Lokale Schmerzen sind da drunter gefasst, ehrlicherweise. Also das ist ja klar, wenn man irgendwo reinsticht, dass das schon so ein bisschen ein Hämatom bildet. Ich kann da ja auch nicht abdrücken, aber das ist auch nicht schlimm. Diesen Blitzschlag im Bein habe ich erwähnt als eine häufige Nebenwirkung und lokale leichte Blutungen durch eben so einen kleinen Bluterguss, der sich da bildet, aber nichts Wildes. Und dann sind wir auch schon bei den häufigen Sachen durch und die waren ja jetzt alle tatsächlich meiner Ansicht nach nicht dramatisch. Natürlich, wenn man einen intensiven postpunktionellen Kopfschmerz kriegt, ist das mit Sicherheit sehr, sehr unangenehm. Aber ich sag mal, wir punktieren ja auch nicht, ohne dass wir was Schlimmeres ausschließen möchten letztendlich. Und dann ist das ein kleiner Preis, den man dann zahlt für teilweise tödliche Erkrankungen. Seltene Komplikationen heißen unter 3%, also Infektionen des Stichkanals können auftreten und damit ist aber nicht die Hirnhautentzündung gemeint. Aber auch Kreislaufreaktionen bis hin zur Synkope habe ich 2-mal gehabt und 1-mal so wirklich. Jetzt tatsächlich auch, wo ich Facharzt war, bei einer Patientin, die sehr aufgeregt war in der Notaufnahme, die schon hyperventiliert hat, bevor ich angekommen bin, die ist tatsächlich zum ersten Mal so richtig synkopiert. Die war komplett weg. War ich auch sehr froh. Da habe ich nämlich so ein bisschen das Gefühl schon für gehabt, dass da was schief gehen könnte. Da hatte ich mir jemanden von der Pflege dann auch mitgenommen, der da mir assistiert hat, weil ich war ja steril und mit der Nadel in der Hand. Und jetzt kommen wirklich die Einzelfälle, also Blutungen mit neurologischen Ausfällen sind wirklich selten und die Fälle, die da publiziert sind, sind meistens eben Punktionen, die trotz eben Kontraindikationen erfolgt sind, also die Blutverdünnung, die wir ja zum Beispiel oben erwähnt hatten oder andere Sachen in diesen Graubereichen, sage ich mal. Ja, auch Gefäßanomalien können natürlich mal zu einer Blutung führen, ist aber auch wirklich super selten. Subduralhämatome, also ein Hämatom, was da den Nervenwasserkanal verlegt, ist sehr selten, kann aber theoretisch bis hin zur Operation führen, sind aber wirklich Einzelfälle und das ist eine häufig durchgeführte Diagnostik. Hirnnervenausfälle können auftreten, da weiß ich ehrlicherweise selber nicht, wie man das erklären möchte, aber ist halt eben aufgeschrieben und habe ich auch noch nie gesehen. Migräneattacken können getriggert werden, epileptische Anfälle können getriggert werden, habe ich beides auch noch nicht gesehen. Wenn man die Kontraindikationen bezüglich des Hirndrucks missachtet, kann es zu Einklemmungen kommen. Aber da passen wir drauf auf wie Füchse, weil das ist ein Riesenproblem ja auch für uns Ärzte, wenn da was schief geht in solchen Fällen. Und Nervenverletzungen kläre ich immer auf. Also ich bin mit einer Nadel in der Nähe von Nerven unterwegs. Potenziell kann ich die halt auch verletzen, ne? Aber das steht tatsächlich so gar nicht in der Leitlinie. Das hat mich doch verwundert. Klärst du über Nervenverletzungen auf, Pascal?
Habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer gesagt, dass das nicht passieren kann, ehrlich gesagt, weil ich auch bisher sowas noch nie gesehen habe. Und selbst wenn Leute so wirklich laut aufgeschrien haben und gesagt haben, jetzt kribbelt's im ganzen Bein, das ist immer wieder sofort weggegangen nach der Punktion. Und wenn nicht sofort nach der Punktion, dann nach unmittelbar kürzester Zeit. Also, ja. Dass jemand am Folgetag noch Beschwerden hat, die jetzt so eine Art sind, ne? Also wie so eine Nervenverletzung, habe ich noch nie erlebt.
Ja, das ist ja auch, was du jetzt beschrieben hast, diese häufige Nebenwirkung, das, ja. Was ich als Blitzschlag abgekürzt habe, wird eigentlich genannt akut transiente lumbale Wurzelsymptomatik. Das ist ja das letztendlich, ne? Und das ist ja, wie gesagt, transient, weil es wieder weggeht. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch dann zu gründlich in der Aufklärung, aber weiß ich auch nicht. So, und dann habe ich tatsächlich jetzt auch noch einen Teil hier stehen, der über die Analyse jetzt schon gehen würde. Da habe ich mir jetzt aber, während ich hier so rede, auch kann ich mir eher doch gut vorstellen, das für die Einleitung für die nächste Folge zu nutzen. Das heißt, wer jetzt dann auch seinen Befund, den er dann vielleicht mit nach Hause bekommen hat, auch selber nochmal durchgucken möchte, findet dann am Anfang der zweiten Folge sowas Interessantes. Und dann sind die Spezialsachen alle weiter zu sehen. Und wer auch nochmal im Nachhinein irgendwie ein einzelnes Kapitel nochmal nachträglich hören möchte, ich werde bei so einer Folge auch mal Timestamps tatsächlich machen, dass man da auch weiß, wo man hinhört, wenn man jetzt zum Beispiel nur was zu den Komplikationen hören möchte. Wobei es sicherlich sinnvoll ist, alles zu hören, weil wir ja schon versucht haben zu relativieren, dass die Nervenwasserpunktion kein Mysterium ist und deutlich sicherer erfolgt in der Regel, als dass Dr. Google einem weismachen möchte. Denn ich habe eigentlich bisher keine Punktion gehabt, wo ein Patient gesagt hat, das war schrecklich. Ich habe viele, viele Patienten gehabt, die sagten, das ist ja besser als so manche Blutentnahme gewesen. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass euch der Inhalt gefallen hat. Pascal, gibt es deinerseits noch irgendwas zu ergänzen?
Ich wollte noch einmal wirklich betonen, dass der Eingriff an sich, die Lumbarpunktion, wirklich eine harmlose Sache ist oder eine relativ harmlose Sache. Und ich habe das so oft erlebt, dass Patienten gesagt haben, ich habe so eine wahnsinnige Angst davor, vor dieser Lumbalpunktion. Also das kommt so oft vor. Oder dass Patienten sagen, nee, also das lasse ich auf gar keinen Fall machen, auf gar keinen Fall. Und am Ende, wenn sie dann doch sich dazu bereit erklären, das machen zu lassen, dann sind die meisten danach total, ich will jetzt nicht sagen begeistert, aber manche schon, dass das so relativ harmlos war. Ne? Also viele sagen dann, ach ja Mensch, dieses kalte Spray auf dem Rücken, also das Desinfektionsspray, fand ich fast schlimmer als die Lumbalpunktion. Also da gibt es wirklich viele, die das sagen und auch total erleichtert sind danach, weil sie merken, das ist ja gar nicht so schlimm. Also ich kann nur jedem raten, der sich das jetzt anhört und weil er vielleicht eine Lumbalpunktion hat, die ihm empfohlen wurde oder die bei ihm auch schon geplant oder voraussteht. Es ist nichts Schlimmes, ja, lasst das ruhig über euch ergehen. Ihr werdet da keine bleibenden Schäden von haben und die kurze Zeit, wo ihr mal Schmerzen habt, das werdet ihr schaffen und der Schmerz ist auch in der aller Regel nicht so schlimm, wie man vorher denkt.
Ja, also kann ich nichts mehr ergänzen. Perfekt. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.